herzlich willkommen bei meinem Podcast Gemeinsam durch die Psalmen.
Folge 16, Psalm 16.
Es ist überschrieben mit Zuflucht bei Gott. Psalm 16. Ein Lehrpsalm von David. Bewahre mich, Gott, denn bei dir finde ich Zuflucht. Ich sage zum Herrn, du bist mein Herr. Nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. Ich freue mich über alle, die zu Gottes heiligem Volk gehören. An ihnen zeigt sich Gottes Herrlichkeit. Wow, da könnten wir jetzt schon eine Pause machen und gleich schon loslegen. Aber ich lese es weiter durch. Die sich aber vor einem anderen Gott niederwerfen, die bereiten sich selbst zahlreiche Schmerzen. Mit ihren Opfern, dem Blut, das sie ihrem Gott darbringen, will ich nichts zu tun haben. Und die Namen ihrer Götzen, die will ich nicht mal in den Mund nehmen. Mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche. Was du mir für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Ich preise den Herrn, weil er mich beraten hat. Selbst nachts weist mein Gewissen mich zurecht. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Deshalb ist mein Herz voller Freude und ich kann aus tiefster Seele jubeln. Auch mein Leib, mein Körper, ruht in Sicherheit. Meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen. Mich, deinen treuen Diener, wirst du vor dem Grab verschonen. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle und ungetrübtes Glück. Hält deine Hand ewig bereit. Wow, was für ein Text, was für ein Lied, was für ein Lob, Preis, den der David hier anstimmt, und da steckt so viel drin, und das wollen wir uns heute Abend zusammen anschauen. Erstmal wieder so ein bisschen ein Überblick, eine Gliederung wieder von dem Psalm, der uns hilft, ein gewisses Konzept und einen gewissen roten Faden hier in diesem Psalm zu finden. Und da wollen wir gleich mal schauen, wie man diesen Psalm, wie der gegliedert ist, wie der aufgebaut ist. Wie gesagt, das hilft uns dann auch wiederum, das noch besser zu verstehen. Man könnte eigentlich so sagen, dieses Mal ist es wieder so klassisch. Das Ganze beginnt wieder mit einem Lobpreis, ja. Bewahre mich, Gott, denn bei dir finde ich Zuflucht. Und der Lobpreis geht dann noch so ein bisschen weiter, aber das ist dann eigentlich schon der zweite Teil. Und dann so am Ende hört der Psalm auch wieder auf mit einem Lobpreis. Das wäre dann so 10 und 11, das ist wieder der Schluss. Ja, es ist wie ein Rahmen. Der ganze Psalm ist eingerahmt von Lobpreis, beginnt mit der Dankbarkeit, dass Gott ihm Geborgenheit gibt und Schutz, ja, Bewahrung und Zuflucht, und endet mit einem Jubel über das ewige Leben. Kommen wir gleich noch drauf. Der zweite Teil, nachdem dieser Einstieg, dieser Lobpreis, der zweite Teil ist dann Vers 2 bis 4. Und hier verstärkte David nochmal sein Bekenntnis zu Gott und er sagt, du bist mein Herr, ja, bei dir finde ich mein ganzes Glück. Aber nicht, er bekennt sich nicht nur zum Herrn, sondern er bekennt sich auch zum Volk Gottes, ja. Also, du Herr bist mein Glück, aber ich freue mich gleichzeitig auch über all die anderen, die zu dir gehören, ja, zu deinem Gott, die zu deinem heiligen Volk gehören. Und dann im Vers, ja, an ihnen zeigt sich Gottes Herrlichkeit, ja. Also, das finde ich schon mal auch eine ganz interessante Aussage, ja. Du Herr bist mein Glück, aber ich freue mich genauso über all die anderen, die zu dir gehören und zu deinem heiligen Volk. Also in unserem Sinne wäre das dann die Gemeinde oder unsere Geschwister, ja. Und dann sagt er, an ihnen zeigt sich nämlich Gottes Herrlichkeit. An ihnen kann ich nämlich sehen, dass es dich wirklich gibt und dass du ein herrlicher, wunderbarer Gott bist, ja. Und gleichzeitig grenzt er sich dann wieder ab von denen, die Gott nicht dienen, ja, und sagt, die sich anderen Göttern hingeben, mit denen will ich nichts zu tun haben, mit ihren ganzen Opfern, mit ihren ganzen Ritualen, mit ihrem ganzen Zeug, was die da machen und die Götzen, die sie anbeten, die will ich nicht, mit denen will ich nichts zu tun haben. Also der zweite Teil, Vers 2 bis 4, ist ein Bekenntnis zu Gott und zu seinem Volk, zu seiner Gemeinde. Und dann geht's weiter, dann fängt er an zu proklamieren, im Vers 5 und 6 spricht er über das Erbe, das er bekommen hat. Interessanterweise, und da kommen wir gleich noch drauf, was das für einen Zusammenhang hat, ja, er bekennt sich zu Gott und zu dem Volk Gottes und sagt dann als nächstes, und deswegen habe ich ein Erbe, ja, mein Besitz und mein Erbe ist der Herr. Du teilst mir das zu, was ich brauche. Und dann spricht er über das Land, ja. Und das ist ja beim Volk Israel, das war ja das Erbe für das Volk Israel, dass sie dieses verheißene Land bekommen haben. Und schon wie Mose gesagt hat, oder wie die Leute bei Mose gesagt haben, das ist ein Land, wo Milch und Honig fließt, wo Überfluss ist, wo Segnungen sind. Und könnt ihr euch vorstellen, die kommen aus der Sklaverei, wo sie schuften mussten von Tag und Nacht und nichts dafür bekommen haben als Sklaven. Dann gehen sie durch die Wüste, wo es nichts gibt, wo einfach nur Dürre ist und Einöde. Und die haben so eine Sehnsucht nach diesem Land, nach diesem schönen, wunderbaren, überfließenden Land, ja. Und das bringt der David hier auch so zum Ausdruck, ja, dieses fruchtbare Land. Und das macht mich glücklich, ja. Du hast mir ein schönes Erbe gegeben, ja. Er jubelt also über das Erbe und über den Landbesitz, den Gott ihm gegeben hat. Und natürlich ist das auch für uns wieder, auch im Neuen Bund, eine geistliche Realität. Manche von euch besitzen sehr wahrscheinlich so auch ein Stück Land, ja, das ist wunderschön, ja, aber das Land, das verheißene Land, da ist natürlich gemeint unser gesamtes Erbe, was wir in Gott haben, ja. Und dann geht es weiter, er bekennt sich zu Gott und zu seinem Volk, er sagt, danke für das Erbe, ja, was du mir gibst. Und jetzt preise ich dich, dass du mein Lehrer bist, dass du mich unterweist und dass du mir Orientierung gibst, ja. Ich preise den Herrn, weil er mich beraten hat. Auch in der Nacht weist er mich zurecht. Ich habe den Herrn stets vor Augen, ja. Und deswegen kann ich voller Freude jubeln. Und mein Körper kann ruhen. Also der dritte Teil oder der vierte Teil ist eine Proklamation darüber, dass Gott selber, der Herr selber, sein Lehrer ist, dass er ihm Orientierung gibt und dass er sich gut aufgehoben und geleitet fühlt von dem Herrn selbst. Und dann kommt eben dann diese zwei Verse wieder am Schluss. Der Herr wird mich nicht im Totenreich überlassen, also wieder dieser Lobpreis. Und da geht es dann um Auferstehung und Weg zum Leben und völlige Freude und Fülle, die in der Gegenwart Gottes ist. Also hier spricht er im Prinzip vom ewigen Leben. Ja, Auferstehung, nicht Tod, ja, und Weg zum Leben und Freude, die Fülle vor seinem Angesicht, ja. Also man könnte sagen, dieser rote Faden durch diesen Psalm, der sich da durchzieht, ist, erstmal beginnt er mit der Aussage, Gott ist mein Schutz, ja, und meine Zuflucht. Ja, also Gott, bei dir finde ich Zuflucht, so. Und dieser Gott, der mir Zuflucht gibt, zu dem bekenne ich mich, ja, also dem sage ich, du bist mein ganzes Glück, du bist mein Gott, ich gehöre zu dir und ich gehöre auch zu deinem Volk. Und über das freue ich mich genauso. Ja? Also Bekenntnis zu Gott und zu seinem Volk. Und dann geht der Gedanke weiter, weil ich zu dieser großartigen Familie gehöre, habe ich auch ein wunderbares Erbe. Und dieses Erbe, ja, da fühle ich mich richtig wohl, das macht mich glücklich. Und solange ich in diesem Land lebe, ist der Herr meine Orientierung, der mich lehrt, der mir Weisheit gibt. Und am Ende jubelt er über diese Fülle von Leben, die er dadurch bekommen hat. Also ihr merkt hier diesen roten Faden, wie hilfreich das ist, wenn man mal so ein bisschen das Konzept eben in diesem Psalm findet, um dann zu verstehen, was ist dann hier eigentlich gemeint. Und dann kann man nämlich auch die einzelnen Verse, die einzelnen Aussagen, kann man viel, viel besser in diesem Kontext auch verstehen und dann auch deuten und interpretieren und auslegen, da wo es eben nötig ist. So, ich glaube, über den Einstieg müssen wir nicht mehr viel sagen. Ich denke, das haben wir verstanden und das haben wir auch in vielen anderen Psalmen, die wir bis jetzt schon angeschaut haben, na, so viele waren es nicht, aber immerhin 15, ja, haben wir das immer wieder gesehen, dass der David eine Erfahrung gemacht hat, nämlich, dass Gott sein Schutz ist, dass er sich bei ihm bergen kann, gerade auch in der Zeiten dieser Verfolgung, die er oft erlebt hat, die er auch in diesen ganzen Klagepsalmen von Psalm 2 bis 13, ja, sind ja hauptsächlich Klagepsalmen, immer wieder zum Ausdruck bringt. Ich werde verfolgt, aber Gott, du schützt mich, du bist bei mir. Also das ist ein Thema, was immer wieder beim David auftaucht und das ist ja auch für uns total ermutigend, ja, wo wir uns inspirieren lassen können und sagen können, Herr, egal durch was ich gehe, egal welche Umstände ich gerade durchlebe, du bist mein Gott und bei dir suche ich Zuflucht. Vielleicht noch ein Gedanke zu dieser Zuflucht. Es gibt einen anderen Psalm, wo es heißt, der Herr ist eine starke Burg, der Gerechte läuft dorthin und fühlt sich sicher. Also, dass Gott unsere Zuflucht ist, das alleine hilft uns ja noch nicht wirklich, sondern es heißt, der Gerechte läuft dahin und er verbirgt sich bei dir. Das heißt, wir müssen auch diese Erfahrung für uns ganz gezielt im Glauben uns abholen und sagen, Gott, du bist meine Zuflucht. Das heißt eben auch, dass man sich versteckt bei ihm. Ja? Und hier ist auch noch etwas drin, von dem wir auch gestern gesprochen haben, dieses Erleben seiner Gegenwart. Ja? Das ist dann auch so ein Moment, ja, wenn ich zu Gott laufe und in seine Gegenwart gehe, wenn ich mich bei ihm berge, dann erfahre ich auch durch seine Gegenwart diesen Zuspruch, diesen Trost, diese Auferbauung, diese Stärkung. Deshalb kann ich euch nur ermutigen, ja, nehmt euch diese Zeiten mit Gott, wo ihr einfach seine Gegenwart praktiziert. Und dann wird nämlich diese Wahrheit, dass Gott eine feste Burg ist, dass Gott eine Zuflucht ist, die wird dann auch spürbar und erlebbar in unserem Leben. Und zwar ganz egal, was da draußen für Umstände gerade sind. Ja? Da kann der Krieg draußen toben. Wenn du in der Burg bist, in der Festung, dann berührt dich das nicht. So. Und das ist auch etwas, was wir, glaube ich, extrem brauchen, dass wir Zeiten in seiner Gegenwart verbringen, wo wir einfach alles andere mal vergessen. Ja? Das ist uns sonst so das Hirn zermartert, wo wir manchmal nicht mehr ein- oder auswissen, und einfach nur in seiner Gegenwart sein und einfach genießen und einfach nur, ja, sich bergen bei ihm. Und jetzt bekennt der David, ja, sich zu diesem Gott und er bringt das nochmal zum Ausdruck und sagt, du bist mein Gott und bei dir finde ich mein Glück. Ja, viele Menschen suchen das Glück, ja, die sind immer auf der Suche, was macht mich glücklich, und da gibt es ja inzwischen so viele Angebote auf der Welt, ja, was man machen kann, um irgendwie so ein paar Momente von Glück zu erleben oder vielleicht auch ein paar längere Momente. Manche denken, wenn ich nur den richtigen Partner finde, da bin ich glücklich, ich muss das richtige Hobby haben, dass ich glücklich bin, ich muss irgendwie, keine Ahnung, ich brauche Geld, ich brauche Karriere, muss mich selber verwirklichen können, all diese tiefen Bedürfnisse letztendlich auch, die der Mensch hat. Und er denkt, wenn ich das irgendwo herkriege, dann werde ich glücklich, ja. Aber am Ende, sagt der David, und da gibt es wunderschöne Dinge, die auch nicht zu verachten sind und die wir auch genießen dürfen, weil sie gehören ja zu Gottes Schöpfung dazu. Aber am Ende, sagt der David, die wahre Quelle für mein Glück, das ist der Herr. Das ist meine Verbindung zum Herrn. Und Leute, lasst euch das niemals rauben. Dieses Bewusstsein und diese tiefe Sicherheit durch meine Verbindung zum Herrn, durch meine Beziehung zu Gott, da bin ich wirklich glücklich. Das ist mein ganzes Glück. Und dann sagt er, aber ich freue mich nicht nur, dass ich zu dir gehöre, Gott, und dass du mein Glück bist, sondern ich freue mich auch, dass ich zu Gottes heiligem Volk gehöre. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Gedanke, den wir hier auch ableiten können, den wir übrigens ganz oft bei David finden, dass er sich freut über die Gemeinde. Ja. Er sagt, ich will Gott loben in deiner Gemeinde, vor deinem Volk, mit deinem Volk zusammen. Also David stellt oft diese Verbindung her in dem Psalmen. Ja. Und es ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges für uns als Gläubige, für uns als Kinder Gottes, für uns als Söhne und Töchter Gottes. Ja, natürlich haben wir eine persönliche Beziehung zu Gott, ja, und mein Gott und mein Jesus und ja, ich berge mich bei ihm und ich bin alleine mit ihm, aber gleichzeitig, wenn wir Söhne und Töchter sind, haben wir eben auch ganz viele Geschwister. Wir haben Brüder und Schwestern und die gehören auch zu Gott. Und wenn wir bei Gott sind, dann sind wir auch bei denen. Dann gehören wir auch zu dieser Gemeinschaft, zu seinem Volk. Und das proklamiert der David hier, das sagt er hier. Ich freue mich über all die anderen, die auch noch da sind, ja. Gehe ich in die Gegenwart Gottes und dann finde ich da ganz viele andere, die auch noch da sind, ja. Und an ihnen sehe ich Gottes Herrlichkeit. Also er hat eine extrem positive Einstellung zum Volk Gottes, zur Gemeinde, weil er sieht die Herrlichkeit Gottes. Und eben, das ist auch etwas, ich glaube, vielleicht merkt es der eine oder andere gerade so in dieser Zeit jetzt von diesen Pandemie-Maßnahmen, dass man jetzt nicht mehr sich treffen darf. Und dann merkt man plötzlich, oh, das fehlt mir irgendwie, ja. Dieses Zusammensein und einfach, ja, Zusammenkommen, das fehlt mir, ja. Und ich glaube, dass es echt auch eine Strategie des Teufels ist, uns diese Gemeinschaft manchmal so madig zu machen, indem wir auf die Probleme schauen, vielleicht auf die Schwierigkeiten, die wir mit manchen Leuten haben, oder Leute haben uns verletzt oder falsch behandelt, nicht respektiert, und ja, das kommt vor, ich weiß das, und das ist auch nicht schön, das ist auch nicht angenehm, aber der David sieht die Herrlichkeit Gottes in seinen Geschwistern, sage ich jetzt mal so, ja, in Gottes Heiligen. Also er redet hier nur in den höchsten Tönen von, es ist Gottes heiliges Volk. Übrigens, Gemeinde ist etwas Heiliges. Ja. Und wenn wir einfach nur so menschlich das beurteilen, so, ja, das ist wieder, der hat mich wieder genervt und das war wieder doof und so weiter, dann lassen wir uns berauben von einem Segen, den, und wir kommen gleich noch drauf, was das auch mit dem Segen und mit dem Erbe zu tun hat, ja, von einem Segen, den wir sonst genießen dürfen. Also David hat eine absolut positive Einstellung zu der Gemeinde und zu seinem Volk. Lasst euch das nicht rauben. Ja? Und wenn Menschen dich enttäuscht haben, ja, dann darfst du damit auch zu Jesus gehen. Da gibt es so ein ein schönes Lied, das fällt mir dann immer wieder ein, wenn ich darüber spreche, das ist schon sehr lange her, gab es mal so ein christliches Liedermacher-Duo, Arno und Andreas, die älteren Semester von uns kennen die vielleicht noch. Und die haben ein Lied gesungen über diesen Soldaten, wo Petrus in seinem Eifer das Schwert gezückt hat, als Jesus gefangen genommen wurde und ihm das Ohr abgehackt hat, ja. Und dann ist Jesus hingegangen und hat das Ohr wieder angeklebt, hätte ich bald gesagt, oder auf jeden Fall geheilt, ja. Und die beiden singen dann dieses Lied und im Refrain heißt es immer wieder, Jesus heilt den, der von den Jüngern verletzt wurde. Okay, wenn du verletzt wurdest von deinen Geschwistern, von Gemeinde oder so, ja, das muss man nicht unter den Teppich kehren, das ist schlimm, das tut weh, aber du darfst damit zu Jesus gehen und Jesus würde niemals sagen, ja, komm einfach nur zu mir und lass doch die anderen Doofen, die brauchst du nicht, sondern du brauchst nur mich. Aber so reden manche Christen, die sagen, ja, ich brauche nur Jesus und die anderen, die brauche ich alle gar nicht und Gemeinde ist sowieso doof und was weiß ich und so weiter. Das würde Jesus niemals sagen. Denn Jesus liebt jeden seiner Jünger und er liebt auch an Petrus, der dem anderen das Ohr abgehackt hat und ihn verletzt hat. Und was macht Jesus? Er heilt den, der von den Jüngern verletzt wurde. Und wenn du verletzt worden bist von den anderen Jüngern Jesu, dann geh zu Jesus und lass dich heilen. Aber geh nicht weg aus der Gemeinschaft, aus Gottes heiligem Volk, ja, wo sich die Herrlichkeit Gottes zeigt. Ja. An ihnen zeigt sich Gottes Herrlichkeit. Und das ist ja auch diese Verheißung, die wir haben, auch im Neuen Testament, dass wenn wir zusammenkommen im Namen Jesus uns versammeln, ja. Deshalb sind Gottesdienste wichtig. Treffen, wo wir beten, Gebetstreffen, Hauskreise, was auch immer, ja. Wenn du sagst, oh, ja, das brauche ich alles nicht, dann bist du wirklich dem Teufel auf den Leim gegangen. Dann hast du wirklich, dann lässt du dich wirklich berauben. Weil ich sag dir nämlich eins, auch bei einem unvollkommenen Volk sozusagen oder bei einem unvollkommenen Haufen von Menschen und das sind wir. Wir sind alle unvollkommen. Ja, wir haben alle unsere Fehler. Ja, aber selbst in so einem Haufen von unvollkommenen Leuten zeigt Gott seine Herrlichkeit. Und eigentlich ist es total dumm, sich zu distanzieren, weil dir fehlt etwas, dir fehlt eine Erfahrung einer besonderen Herrlichkeit, die sich nur zeigt an dem Volk Gottes, wenn wir zusammen dieses Bewusstsein haben, dass wir Gottes Familie sind. So. Und dann, ja, Vers 4, nochmal ganz klar, das habe ich vorhin schon gesagt, diese Distanzierung von den Götzen und von denen, die Gott nicht dienen. Nun, manchmal haben wir das, oder manche Christen haben das ein bisschen zu sehr auf die Spitze getrieben und sagen, ja, man soll ja nicht mit der Welt Gemeinschaft haben und dann haben wir uns oft so eingeigelt in unser frommes, in unsere fromme Welt, ja, und haben eigentlich gar nichts mehr so mit den Menschen zu tun, die eben Gott nicht kennen. Und hier geht es nicht darum, dass David sich distanziert, ja, von den Menschen an sich, sondern eher von dem, was sie praktizieren, nämlich ihre Opfer, die sie darbringen, das Blut, das sie vergießen ihren Göttern und die Namen ihrer Götzen und so weiter. Damit will ich eigentlich nichts zu tun haben. Aber wir sind ja in der Welt, wir sind nicht von der Welt, aber wir sind in der Welt und Gott möchte, dass wir auch Gemeinschaft haben mit Menschen, die ihn noch nicht kennen. Nicht, dass wir uns eins machen mit dem, was in ihrem Leben, sage ich mal, Gott widersteht oder Gott nicht gefällt oder Gott einfach ja quasi ausschließt, aber mit den Menschen, denn Gott liebt sie. Und bitte nehmt das nicht als Aufforderung, jetzt irgendwie euch abzusondern von der Welt oder irgendwie weil meistens kommt dann noch so damit rein, ja, ich bin ja ein Kind Gottes oder ich bin ja besser als die anderen. Und das kritisiert ja Jesus zum Beispiel gerade an den Pharisäern und an den Juden damals, die eben dachten, ja, wir sind ja viel besser als die anderen und so weiter. Und er holt sie da ganz schön vom hohen Ross runter. Und deswegen nimm das nicht als Aufforderung, irgendwie nichts mehr zu tun zu haben mit Menschen, die Gott nicht kennen. Es geht darum, dass David hier sich ganz klar abgrenzt von den Praktiken, die sie dort machen. Und das ist ja ganz schlimm gewesen mit diesen Völkern, die dort im Land Kanaan gelebt haben. Die haben wirklich ganz, ganz schlimme Sachen gemacht. Die haben ihren Göttern, zum Teil haben sie ihre eigenen Kinder geopfert, ins Feuer geworfen und also richtig schlimme Sachen haben die gemacht. Und da sagt David, damit will ich nichts zu tun haben. So, und jetzt kommt der nächste Gedanke und der nächste Teil von diesem Psalm 16. Und das jetzt fängt er an, von dem Erbe zu sprechen. Ja, ich gehöre zu deiner Familie, ich gehöre zu deinem Volk. Gott, du bist mein ganzes Glück. Ja, und jetzt sagt er, und wenn ich jetzt mein Erbe mir anschaue, was du mir gegeben hast, wow, dann bin ich richtig überwältigt, ja. Das ist ein wunderschönes Vers 6. Das ist ein wunderschönes, fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. So, und das ist auch ja etwas, was wir immer wieder betonen und was uns auch ganz wichtig ist, um das Evangelium richtig zu verstehen. Wir leben aus den Ressourcen Gottes. Wir leben als Söhne und Erben und nicht als Sklaven, die sich die Gunst Gottes verdienen müssen. Ja, das Gesetz ist ein Paradigma, wo ich wie ein Knecht, wie ein Sklave, ein Diener, versuche durch meine Arbeit und meine Leistung meinem Herrn zu gefallen, wo ich versuche, mich anzustrengen, damit Gott mich doch annimmt am Ende des Tages. Aber das Evangelium dreht das komplett um und Jesus sagt, ihr seid nicht mehr Sklaven, ihr seid jetzt meine Freunde, ja. Und im Korintherbrief heißt es, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft bekommen, der Sklaverei, sondern einen Geist der Sohnschaft. Und der Sohn ist ein Erbe. Der Sohn, der muss sich nicht abrackern, um irgendwie an dem Wohlstand seines Vaters teilzuhaben. Der bekommt das geschenkt, das ist sein Erbe. Und das spricht David hier aus. Ein wunderschönes Land hast du mir gegeben. Ein herrliches Erbe, ja. Das macht mich glücklich, ja. Das, was dich glücklich macht, ist nicht Gott, erstmal sagt er, Gott, du bist mein ganzes Glück, ja, und dann noch das Erbe, das du mir gegeben hast, das macht mich auch glücklich. Und so sollen wir unser Leben leben. Nicht in Anstrengung, nicht im Gott zu gefallen, ja, Menschengefälligkeit und Gottgefälligkeit. Ja, manche reden ja immer über die Menschengefälligkeit, aber es gibt noch was ganz viel Schlimmeres und das ist die Gottgefälligkeit, dass ich immer versuche, Gott zu gefallen. Ja, Mensch, du gefällst ihm doch schon. Er hat dich doch geschaffen. Du bist doch sein geliebtes Kind. Du bist doch wunderbar gemacht. Er ist total begeistert über dich. Wenn er dich anschaut, dann könnte er nur jubeln und sich freuen, weil du bist so schön und so wunderbar und so herrlich gemacht. Warum versuchst du dir seine Gunst noch zu erarbeiten? Das ist der Geist der Religiosität, der in dem Gesetz drin steckt. Das ist alter Bund, das gehört nicht mehr zu uns. Wir sind seine geliebten Söhne und Töchter und dadurch haben wir ein Erbe. Und jetzt kommt aber noch etwas dazu und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil das gehört zu dem, was wir gerade eben vorhin schon gesagt haben. Dieses Land, dieses wunderschöne Land, dieses Erbteil. Und David redet hier natürlich vom verheißenen Land. Und beim Volk Israel ist dieses verheißene Land, das ist ja bis heute ein Thema. Ja, bis heute ist das für sie ein Thema. Das ist das Land, das Gott uns gegeben hat. Ja. Und über all die Jahrhunderte, wo die Juden auch auf der ganzen Welt verfolgt wurden, haben sie immer wieder gesagt zueinander, ich weiß nicht, ich glaube beim Passafest oder bei irgendeinem der Feste haben sie zueinander gesagt, nächstes Jahr sehen wir uns in Jerusalem. Ja, und diese, weil dieses Land, das war für sie so wichtig. Und der David schwärmt hier auch in diesem Kontext, das Land, das Gott uns gegeben hat, ja. Und jetzt ist es aber so, wenn wir dieses Land, das Konzept verstehen, was bei diesem Land dahinter steckt, ist, dass dieses Land wird nicht nur einfach einem gegeben, sondern dieses Land ist ein Familienerbe. Okay? In meinem Land, das ich zusammen mit meiner geistlichen Familie geerbt habe. Denn damals war es so beim Volk Israel, dass ja jeder Stamm hat ein bestimmtes, begrenztes Gebiet bekommen von diesem, es wurde aufgeteilt, ja, das ganze Land, Kanaan, und Jesus, Gott hat ziemlich klar gesagt, die Grenzen geht von hier bis da und von im Norden bis dahin und im Osten bis dahin und im Westen bis dahin, ja, und dann hat er gesagt, so, und jetzt teilt das Land auf und jetzt kommt der Stamm Ruben, der bekriegt das und das Land, der Stamm Levi bekommt das und das Land. Und dann wurde es aufgeteilt und innerhalb von diesen Stammesgebieten haben dann auch nochmal die Familien ihr eigenes Stück Land bekommen. Also es war aber ein gemeinschaftliches Erbe. So. Und einer alleine hätte das niemals erhalten und behalten können. Sie mussten gemeinsam auch zum Beispiel es verteidigen gegen die Feinde. Wenn der eine Stamm angegriffen wurde, dann musste der andere ihm zu Hilfe kommen. Oder einige der Stämme waren sehr klein und die haben es nicht geschafft, die Feinde, die in diesem Land waren, zu vertreiben, die Riesen und die befestigten Städte, dann mussten die anderen, mussten ihnen helfen, dieses Land einzunehmen. So, und das ist auch bei uns so. Das Erbe ist ein Familienerbe. Und wir können nicht einfach sagen, ja, ich bin jetzt gesegnet vom Herrn, Halleluja, wunderbar, alles gut und die anderen gehen mich nichts an. Nein, einer trage des anderen Last. Wie viele Verse gibt es im Neuen Testament, wo wir einander segnen sollen, dass wir einander segnen sollen. Wenn du siehst, dass dein Bruder Mangel hat, dann gib ihm etwas von deinem Erbe ab. Ja? Das ist ein Geben und Nehmen, also es ist ein gemeinsames Erbe. Eine der reichsten Familien auf der Welt, das wisst ihr vielleicht, sind die Rothschilds. Okay, und jetzt kann man ja ganz viel, ich will die jetzt nicht wirklich als positives Beispiel hinstellen, dass da gibt es einige ganz schräge Sachen, was mit denen zusammenhängt. Aber eine Sache ist wirklich etwas, wo wir uns ein Stück weit was davon abschneiden können. Ein Grund, warum diese Familie so reich geworden ist, ist, dass sie niemals das Erbe aufgeteilt haben. Sie haben niemals, wenn du ein Nachkomme der Rothschild-Familie bist, kannst du nie sagen, so, ich nehme jetzt meinen Anteil und ich gehe jetzt und mache mich selbstständig. Kannst du nicht. In dem Moment verlierst du alles. Der Gründer dieser Familie hat das so festgelegt, dass das Vermögen dieser Rothschild-Familie immer im Besitz der gesamten Familie bleiben muss. Du kannst zwar deinen Teil haben, aber du darfst es nie abtrennen von dem gesamten Erbe. Es muss immer zusammenbleiben. Und das ist eines der Geheimnisse, warum diese Familie so reich, so erfolgreich geworden ist. Ja? Und das ist ein Beispiel dafür, dass wir eben auch ein Erbe haben, was allen gehört. Nehmen wir doch nur mal eine der Segnungen zum Beispiel. Zu diesem Erbe gehören ja auch zum Beispiel die Geistesgaben, ja, die übernatürlichen Wirkungen des Heiligen Geistes. Das ist ja etwas auch, was wir aus dem Himmel bekommen, ja. Prophetische Gaben, Heilungen, Kraftwirkungen, all das, ja. Das ist ja nicht, diese Sachen sind ja nicht für uns, sondern die sind dazu da, uns gegenseitig aufzuerbauen. Also dieser Reichtum, der vom Himmel kommt in unser Leben, der muss fließen, der muss ausgetauscht werden, der muss weitergegeben werden, der muss wirken in dieser Gemeinschaft. Und so ist das auch das steckt hier in diesem Psalm sehr, sehr stark auch drin. Ja, dass David freut sich über das Volk Gottes, das mit ihm zusammen dieses Land geerbt hat. Ja, und er jubelt darüber und er freut sich über dieses wunderbare Erbe. Und dann kommt der vierte Teil von diesem Psalm oder der dritte inhaltliche Teil nach dem nach der Einleitung. Und das ist Vers 7 bis 9. Und da geht es darum, dass Gott jetzt ihn lehrt und dass er auch in der Gemeinschaft und in diesem Land, in diesem Erbe, dass er dort Gott erfährt als der, der ihn leitet, der ihm hilft, der ihm Orientierung gibt. Und auch hier, dieses gemeinschaftliche Familienerbe, dieses Leben, das in dem Volk Gottes, in der Gemeinde ist, das macht mich weise, das gibt mir Orientierung, da lerne ich, ja. Und deswegen einfach die Ermutigung auch an euch, ja, nimm alles, was du bekommen kannst aus dieser Gemeinschaft, die Gott uns geschenkt hat als Gemeindefamilie, aber auch im größeren Rahmen des Leibes Jesu. Und aber nimm nicht nur, sondern gib auch etwas hinein, ja, und gib auch deinen Teil mit hinein und trage dazu bei, dass dieses Lernen, dieses Unterweisen von Gott, ja, stattfinden kann. Natürlich immer in dem Bewusstsein, das macht der David hier ganz klar, dass diese Weisheit von Gott kommt. Aber sehr oft ist es so, dass die Weisheit Gottes sich eben manifestiert durch die Geschwister, die er mir gegeben hat, durch die Gemeinschaft, in der ich lebe. Ja? Also so wie der David vorher gesagt hat, ja, ich freue mich über alle, die zu Gottes heiligem Volk gehören, ja, an ihnen zeigt sich Gottes Herrlichkeit. Ja, also durch das Volk, ja, erlebe ich Gottes Herrlichkeit. Durch die Gemeinde erlebe ich Gottes Herrlichkeit und Gottes Gegenwart. Und das ist dann hier auch so bei dem, wo Gott uns lehrt, wo Gott uns unterweist, ja, wo Gott uns berät und dass wir da auch diesen Segen eben auch bekommen. Deswegen Zeiten von Gemeinschaft, egal ob das in einem Hauskreis ist, in einem Gebetskreis, in einem Gottesdienst. Und ihr Lieben, ihr wisst das vielleicht selber zum Teil, ich kann das nur sagen von mir. In solchen Zeiten von gemeinsamer Anbetung, gemeinsamen, ja, ein Hauskreis oder eine Gebetszeit, da habe ich so viel gelernt. Da habe ich so viel gelernt, ja. Und deswegen einfach die Ermutigung, lass dich nicht berauben, indem du dich irgendwie abhalten lässt davon, zum Gottesdienst zu gehen oder in den Hauskreis zu gehen oder die Gemeinschaft zu genießen. Weil das ist eine Beraubung, die dann stattfindet. Und ich weiß, dass es gerade ein ungünstiger Zeitpunkt ist, darüber zu reden, weil wir uns nämlich ja gar nicht treffen können. Aber ich glaube, ein bisschen davon geht auch hier, wird auch hier, kommt auch hier rüber, wenn wir so uns auf diese Weise versammeln. In diesem Livestream und jetzt halt auf virtuelle Weise. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das wirklich auch in Anspruch nehmen und praktizieren. Und dann kommen wir noch zum Schluss, und das ist dann wieder dieser Lobpreis, dieser Jubel nach all dem Ganzen, was er jetzt gesagt hat. Gott, ich freue mich über dich, du bist mein Glück und meine Geschwister, das Volk Gottes, da ist die Herrlichkeit Gottes, und dann sehe ich dieses wunderschöne Erbe, das du uns gegeben hast, und das ist so wunderbar, und dann bekomme ich deine Weisheit und du lehrst mich und ich wachse und ich bekomme Orientierung und so weiter und alles, und dann macht er so, dann bindet er so richtig den Sack zu und sagt, das ist so powerful, ja, so powerful, was ich hier erlebe, dass er sagt, du wirst meine Seele nicht dem Totenreich überlassen. Mich, deinen treuen Diener, wirst du vor dem Grab verschonen. Das ist natürlich eine Prophetie auf Jesus. Ja, wird auch in der Apostelgeschichte wieder zitiert in Bezug auf die Auferstehung. Ja, wo dann der Paulus sagt, naja, der David spricht hier ganz bestimmt nicht von sich selber, denn er ist ja gestorben und er hat ja die Verwesung gesehen. Aber hier prophezeit er von Jesus, der eben nicht im Totenreich geblieben ist, der nicht im Grab geblieben ist, sondern der auferstanden ist. Also wie auch immer, der David hat aber etwas gespürt anscheinend in diesem Ganzen, worüber er hier nachdenkt und was er hier proklamiert. Hat gesagt, da ist so eine Power drin, das muss, da ist die Ewigkeit drin. Und es eröffnet sich ihm plötzlich eine Dimension, die weit über dieses Leben und weit über das Grab hinausgeht. Und er merkt, da ist eine Substanz drin, die hat Ewigkeit. Da ist eine Substanz drin, die hat nicht nur mit diesem Leben etwas zu tun, sondern die geht weit drüber hinaus. Auferstehungsleben, ja. Und dann sagt er, und du zeigst mir den Weg zum Leben und dort, wo du bist, da ist Freude in Fülle. Und jetzt kommt er wieder. Jetzt kommen wir wieder auf diese Gegenwart Gottes. Und ungetrübtes Glück hält deine Hand auf ewig bereit. Jetzt kommen wir wieder auf diese Gegenwart, ja. In deiner Gegenwart ist Freude die Fülle und ungetrübtes Glück hältst du in deiner Hand, ja. Also merkt ihr, wie glücklich der David hier in diesem Psalm ist. Er sagt, der Gott, du bist mein ganzes Glück. Und dann sagt er, dein Erbe macht mich glücklich. Und dann sagt er, und wenn ich in deiner Gegenwart bin, dann bin ich auch total glücklich, weil deine rechte Hand ist voller Glück. Ja, also ein sehr glücklicher Psalm hier und ein sehr glücklicher David hier anscheinend. Und das ist doch einfach eine wunderbare Sache, ja. Gottes, also diese Substanz, ja, von dieser Wahrheit, zu Gott zu gehören, zu seinem Volk zu gehören, dieses Erbe zu haben und in dieser Weisheit Gottes zu wachsen, das alles ist so stark und so powerful, das hat etwas mit Ewigkeit zu tun, sagt der David hier, ja. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle, ungetrübtes Glück, hält deine Hand ewig bereit. Ewig, ja. Ewig. Hier kommt eine Ewigkeitsdimension hinein, wo du, und was David hier eigentlich macht, ist, er jubelt über das ewige Leben, ja. Und das ist ja in Jesus für jeden Menschen zugänglich geworden. Wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Ja? Aber noch etwas wird hier klar. Es geht nämlich um das Sein in seiner Gegenwart. Es geht um dieses Glück, das in seiner Hand ist. Und es bedeutet eben auch, und das ist auch ganz, ganz wichtig, das zu verstehen, das ewige Leben ist jetzt. Der David spricht hier natürlich von dem Tod und dass es darüber hinausgeht und dass auch über das Grab hinaus ist diese Herrlichkeit da, aber er spricht auch davon, dass er jetzt gerade in seiner Gegenwart, dort wo du bist, ja, da habe ich Freude in die Fülle und in deiner rechten Hand ist ungetrübtes Glück auf ewiglich, ja, also das ewige Leben, und das sagen wir auch immer wieder, und das ist ganz wichtig zu verstehen, das ewige Leben ist schon jetzt, du hast jetzt schon das ewige Leben, ja, das ewige Leben beginnt nicht nach dem Tod, das ewige Leben hat jetzt schon begonnen, weil dieses Leben ist in dir, durch Jesus, durch die neue Geburt, durch den Heiligen Geist ist dieses Leben in dir, und da ist die Freude, die Fülle, und das ungetrübtes Glück ist in deiner rechten Hand, so wie wir gestern diese Übung gemacht haben mit der Gegenwart Gottes, und jemand hat es vorhin im Chat geschrieben, ich glaube, die Birgit war das, heute habe ich mal auf der Arbeit einfach mal so die Gegenwart Gottes, bin ich da gegangen, es war so gut, ja, super, 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 ja, genau, und das ist, weil der Himmel jetzt schon ist, weil der Himmel jetzt schon hier ist, ja, und jemand hat mal gesagt, das fand ich eine krasse Frage, jemand hat mal gesagt, stell dir mal vor, du kommst nach deinem Tod, kommst du zu Gott und dann guckt Gott dich so an und sagt, und, wie war der Himmel so für dich? Und dann erschrickst du und dann merkst du, oh, der Himmel, den hätte ich eigentlich schon in meinem Leben vor dem Tod genießen können. Ja? Eine Frau, die selber in den Himmel entrückt war und dann wieder zurückgekommen ist, die hat ein Buch geschrieben auf Englisch, das heißt, What if this is heaven? Also was ist, wenn das der Himmel ist? Dieses Leben, jetzt hier. Ja, ich weiß, da gibt's schon noch eine Steigerung und da kommt schon noch was, wenn wir dann wirklich beim Herrn sind. Da gibt's schon auch noch eine Steigerung zu dem, was wir hier erleben können. Aber was ich damit sagen will und das, was viele auch immer wieder betonen und sagen, ist, hey, es gibt noch mehr Himmel, auch jetzt schon für dieses Leben. Und da kann ich euch nur ermutigen, mit dem David zusammen, mit diesem Psalm 16, dort hineinzugehen und zu sagen, diesen Himmel will ich jetzt schon hier erleben. Gott, du bist mein Glück, meine Gemeinde, meine Geschwister, das Volk Gottes, da ist Herrlichkeit, ich habe ein wunderbares Erbe, ja, und das ist so voller Lieblichkeit und es ist ein wunderschönes Land, was Gott mir gegeben hat und da werde ich von Gott geleitet und wachse immer weiter in Weisheit und deswegen kann ich jetzt schon die Herrlichkeitsdimension der Ewigkeit, das ewige Leben jetzt schon hier erleben. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Das wünsche ich euch, dass ihr das so mitnehmt und dass ihr einfach, einfach von euch von diesem Psalm inspirieren lässt, in diesen Lebensstil hineinzukommen. Und damit möchte ich euch heute in diesen Abend hinein entlassen, in eine wunderbare, gute, gesegnete Nacht. Und ich habe einfach so auf dem Herzen noch zu beten. Und einfach euch zu segnen. Halleluja. Vater, ich danke dir für diesen Moment, den du uns schenkst hier und für diesen Zuspruch aus diesem Psalm 16. Das ist so wunderbar, Herr. Und ich segne jetzt gerade jeden, der vor dem Bildschirm sitzt. Ich segne jeden, der zuhört heute Abend und auch später noch sich dieses Video anschaut. Und ich danke dir, dass du jedem ganz neu begegnest in dieser Erkenntnis und in dieser Offenbarung, dass der Himmel jetzt schon ist. Heiliger Geist, setz das frei. Ich bete auch, dass du alle religiösen Festungen zerschlägst, wo wir gelehrt wurden, dass ja, dieses Leben ist halt nur ein schweres Leben und jeder nimmt sein Kreuz auf sich und jeder Tag hat seine Plage und wo wir einfach so eine negative Einstellung zu diesem Leben bekommen haben. Herr, zerbrich das im Namen Jesus und setz die Freude des Himmels frei, setz das Glück des Himmels frei in unserem Leben. In dem Leben von jedem Einzelnen, der jetzt gerade zuschaut. Und das spreche ich dir zu. Das Glück des Himmels soll in deinem Leben sichtbar werden und spürbar werden. In Jesu Namen. Amen.
Wow, ist das nicht spannend und ermutigend, was man so alles aus so einem alten Text herausholen kann? Ich liebe es, aus der Bibel diese Schätze zu heben und ich hoffe, du bist dadurch ermutigt worden. Wenn du mehr von mir hören, sehen oder auch lesen möchtest, dann lade ich dich ein, auf meine Webseite zu gehen, www.risingglory.org. Dort findest du weitere Aufnahmen, Videos und auch Artikel rund um den christlichen Glauben, die Bibel und unser Leben mit Gott. Danke, dass du zugehört hast und alles Gute.